Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Und für den Fall, dass wir einige unter uns haben, die heute zum ersten Mal hier sind, so heißen wir euch besonders herzlich willkommen und drücken den Wunsch aus, dass ihr wiederkommt, um mit uns gemeinsam Gottes Wort zu hören. Nichts ist wichtiger in dieser Zeit als das Wort des Herrn, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, nicht nur eine Botschaft, sondern wie mir ins Herz fiel, die Heilsbotschaft, das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi und alles, was zum Heilsratschluss unseres Gottes gehört. Ich glaube, unser Bruder Rufer hat in seinem Grußwort an mich die Sache auf den Punkt gebracht. Ich darf sie hier vorlesen, geliebter Bruder. Zu meinem geistlichen Wachstum brauche ich auch entsprechende Speise. Darum lese ich als Vorspeise Bruder Brenhem, als Hauptspeise die Bibel, als Nachspeise Bruder Frank. Tja, ja, also, dann ist das ein volles Menü, dann ist Vorspeise, Hauptspeise und auch Nachspeise. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich habe diesmal tatsächlich einen außergewöhnlichen Bericht vor mir liegen. Zwei Brüder haben mich begleitet, Bruder Leonard Liefesse aus Brüssel und Bruder Wolfgang Peyer aus Patergassen, Österreich. Wir hatten tatsächlich eine außergewöhnliche Missionsreise durch einige Länder Afrikas und Bruder Leonard Liefesse hat mir einen Bericht per Fax zukommen lassen. Samstag, 14. August, 250 Personen in der Versammlung in Blantyre, Malawi. Noch einmal Sonntag, 15. August, ebenfalls ungefähr 250 Personen in Blantyre, Malawi. So dann am 15. abends Lilongwe, erstens mit 50 Predigern und dann eine kleine Versammlung mit 100 Personen und dann noch eine am Abend in einem 40 Kilometer abgelegenen Ort mit etwa 40 Personen. Dienstag, der 17. Lusaka, etwa 2000 Personen in der Versammlung. Dann ging es weiter nach Ndola, am 18. etwa 3500 Personen. Es ging weiter am 19. nach Likasi in der Republik Kongo. Da ging es schon um 8.30 Uhr los. Und wir haben tatsächlich Gewaltiges erlebt. Als erstes schon auf dem Grenzübergang von Sambia in die Republik Kongo haben uns etwa 150 Personen direkt auf dem Grenzübergang erwartet und willkommen geheißen. Wir haben ein Grußwort gehabt, haben gemeinsam gesungen und gebeten und dann ging es weiter. Es ging nach Likasi, dort waren etwa 4.500 Personen versammelt, danach etwa 100 Prediger. Es ging weiter nach Kolwezi, dort waren etwa 500 Prediger und hier steht etwa 14.000 Menschen im Verdun-Stadion. Nehmen wir ruhig ein paar Tausend weg, ich würde sagen 8.000 genügt. Und dann haben wir den 20. in Lubumbashi und dort hatten wir tatsächlich am Fernsehen und dann auch im Kenia-Stadion, hier steht 18.000 Personen, nehmen wir einige weg, sagen wir 12.000 bis 16.000 wird genügen. Es war tatsächlich eine ganz urgewaltige und von Gott gesegnete Reise. Wir haben dann noch nach der letzten Versammlung in Lubumbashi, ist ja eine der Hauptstädte in der Republik Kongo, da hat der Mann vom Fernsehen alle unsere Broschüren gelesen und bat mich, Fragen zu beantworten, und zwar eine ganze Stunde lang, die im ganzen Lande über National 1 ausgestrahlt worden sind. Er hat alle Broschüren gezeigt, hat sie empfohlen und sagte, heute ist der Mann hier, der es gewagt hat, zu sagen, was bis jetzt niemand zu sagen wagte. Und die Fragen kamen über Gottheit, Taufe, Papsttum und alles, was dazu gehört. Ich gehe einfach davon aus, dass Gott Gnade schenkt, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Und ich möchte in diesem Zusammenhang unserem geliebten Bruder Alexis Barrier von ganzem Herzen und von ganzer Seele danken. Wir haben in all den Ländern Afrikas, die Französisch sprechen, einfach eine große Ernte, weil viel gesät worden ist. Wer kärglich sät, schreibt Paulus an die Korinther, der wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Ich glaube, es sind etwa 32 Jahre, seitdem Bruder Barry und auch ich in diesen Ländern das kostbare Wort gesät haben und es ist aufgegangen, es hat Frucht getragen, besonders unter den dienenden Brüdern eine Eintracht. Alle sehen die Dinge in der Schrift, wie sie richtig sind und wir wissen, das ist nur durch Offenbarung möglich. Und dann will ich ehrlich gestehen, ich bin kein Mensch, dem die Tränen sehr nahe sind. Aber diesmal habe ich tatsächlich einige Male bitterlich geweint. Als ich die Tausende vor mir sah, in den Sportstadien, ob das nun 6.000 oder 12.000 oder 18.000 waren oder 4.000 waren, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich dachte so an meine eigene Stadt und dann einige, die vorbeifahren am Missionszentrum, vielleicht ihren Spott treiben und sich nicht darum kümmern, was Gottes Wort uns bedeutet und allen zu sagen hat. Als ich dann noch hörte, dass Brüder, die am Worte dienen, 286 Kilometer mit Fahrrädern, mit Bus und dann mit Busch und Fahrrad und dann wieder weiter mit Bus und Fahrrad gekommen sind, um mit uns das Wort zu hören und gesegnet zu werden, kam es wieder über mich, Ich konnte mir nicht helfen. Ich dachte an all die Menschen in unseren Städten, in unserer Nachbarschaft wohnen, die uns nahestehen, die uns am Herzen liegen. Sie gehen vorbei. Und andere kommen unter allen Umständen, um das Wort des Herrn zu hören. Und ich dachte an Amos 8, Vers 11, dass Gott einen Hunger senden würde, nicht einen Hunger nach Brot, nicht einen Durst nach Wasser, sondern einen Hunger, das Wort oder die Worte Gottes zu hören. Brüder und Schwestern, das muss man einmal so miterleben. Und besonders in der letzten und größten Versammlung in Lubumbashi im Kenia-Sportstadion wollte ich sicher gehen, zu wem ich spreche. Ich habe ganz deutlich vor Ende der Ansprache die Frage gestellt: Glaubt ihr, dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe ist? Es kam ein großes Amen. Glaubt ihr, dass Gott Bruder Branham als den verheißten Propheten gesandt hat? Und ein mächtiges, tausendfaches Amen. Ich dachte bei mir selber, das genügt mir noch nicht. Und ich fragte weiter: Seid ihr alle biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden? Es kam nicht nur ein Amen, es kam ein Halleluja-Amen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Ernte ist reif. Die Ernte wird eingebracht, ob hier oder dort, wenn die einen nicht wollen, die anderen hören, glauben und die Zahl wird voll werden. Ich möchte dennoch zum Abschluss des Berichtes meinen geliebten Bruder Alexis Barrier nach vorne bitten. Komm doch bitte nach vorne. Mit ihm ist unser Bruder Rigobert aus Benin. Er möge doch einfach mitkommen, dass wir ihm Grüße geben. Wir spüren sicherlich, dass der Geist Gottes wirksam ist. Wir haben oft gesungen, Gottes Geist wirkt noch einmal. Wir stellen auch fest, wie wichtig es ist, im Worte zu bleiben, wie unser Herr selber gesagt hat, dass wir in ihm und in seinem Worte bleiben sollen, um reichlich Frucht zu tragen. Und genauso wollen wir stets daran erinnern, dass Gottes Wort der Originalsame ist. Darüber hat Bruder Branham mehr als 4 Stunden in 2 Predigten gesprochen. Das Wort Gottes ist der Originalsame. Mir kam in Verbindung mit dem Schlagwort Botschaft der Gedanke: Botschaft allein genügt nicht. Es muss die göttliche Heilsbotschaft sein. Und wenn es die göttliche Heilsbotschaft ist, dann ist alles mit einbezogen und einbegriffen, was Gott verheißen hat, was wir zu erwarten haben und natürlich aus Gnaden auch miterleben werden. Ihr wisst, an dieser Stätte haben wir nicht so viel Bezug genommen auf die Dinge, die Bruder Branham 1933 gesehen hat. Wir haben darüber geschrieben, wir haben es hin und wieder erwähnt. Offen bleibt, was er in den letzten zwei Visionen sah, nämlich die Abspaltung der Westküste. Die Andreasspalte soll ja irgendwann nachgeben und der ganze Brocken soll dann im Meer versinken. Und Bruder Brenim sagte mit Bezug auf seinen Sohn Billy Paul, der wohl Jahrgang 35 ist: Du wirst kein alter Mann sein, wenn die Westküste abspaltet, und wirst sehen, dass die Fische des Meeres dort schwimmen, wo du jetzt stehst. So ungefähr aus dem Gedächtnis wiedergegeben. Daraus entnehmen einige, dass es vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, geschehen wird. Ich habe auf der vorletzten Reise in der amerikanischen Wochenzeitschrift Newsweek einen ganzen Bericht gelesen. Die Wissenschaftler in den USA haben den 5. September ausgemacht als den Tag, an dem die Westküste abspalten wird. Ganz groß auf der linken Seite die Andreasspalte abgebildet, gezeigt, richtig schön, wie alles schon auseinandergegangen ist, und dass es am 5. September 2004 geschehen soll. Ich kann das nicht sagen. Ich bin weder Prophet, noch bin ich Seismologe. Ich weiß nur, dass es irgendwann geschehen wird. Und ehrlich gesagt, ich mache von der Abspaltung der Westküste nichts abhängig, zumindest meine Zubereitung nicht und die Entrückung nicht. Selbst wenn die Westküste abspaltet, lass sie im September abspalten, wissen wir immer noch nicht, wann der Herr kommt. Also, wir werden uns nicht auf Daten festlegen und auf Ereignisse, die geschehen sollen, und davon abhängig machen, ob der Herr nun kommt oder nicht kommt, sondern werden ihm entgegengehen, werden uns zubereiten lassen, unsere Lampen mit Öl füllen und unsere Gefäße auch. Dann hat Bruder Brenim ja noch zwei Dinge gesehen. Er sah, dass eine Frau in Amerika zur Macht kommen würde, auf einem königlichen Thron sitzen würde und lächelnd von außen grausam im Inneren sein würde und Macht in den Vereinigten Staaten ausüben würde. Darunter schreibt dann Bruder Brenim in der Fußnote vielleicht die römisch-katholische Kirche. Ich selber will ehrlich sein, ohne Anmaßung. Ich kann mit vielleicht wenig anfangen. Ich brauche ganz konkret, ich brauche Anhaltspunkte. Ehrlich gesagt, ich brauche nicht ein vielleicht, ich brauche das So spricht der Herr. Das ist nun einmal schon in meinem natürlichen Wesen, und umso mehr, wenn es um die Verkündigung geht. Und wenn wir Dinge sagen, dann müssen sie bestehen können vor Gott und den Menschen. Ja, und als drittes hat Bruder Brenim ja auch die Zerstörung der USA gesehen. Er sagte wörtlich: Soweit ich nur schauen konnte, war alles in Schutt und Asche gelegt, und ich sah, wie der Rauch aufsteigt. Soll doch alles geschehen, wann immer die Zeit dafür da ist. Die USA tut ja im Moment sowieso alles, um den Zorn der gesamten islamischen Welt und auch des Restes der Welt auf sich zu ziehen. Und dann wird das mit Sicherheit auch bald geschehen. Doch für uns kommt es wirklich darauf an, dass wir nicht auf die äußeren Dinge achten, schon beachten, ja, aber sie nicht zur Hauptsache machen. Unser Herr hat ja auch gesagt, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umgeben seht, dann sollen die Gläubigen ins Gebirge Judäa fliehen. Und es geschah tatsächlich im Jahre 70, so schreibt der Historiker Josephus, dass alle Gläubigen, alle, die an den Messias glaubten, Jerusalem verlassen haben, als das römische Heer unter Titus im Jahre 68 Jerusalem umlagert hat. Also wichtig sind diese Dinge schon. Wir können darauf achten, aber abhängig machen dürfen wir uns davon nicht, sondern einfach unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern zu schaffen und alle Erlebnisse, die notwendig sind, alle Heilserlebnisse aus Gnaden mit Gott machen. Nur noch eine Bemerkung. Ich wurde daraufhin angesprochen über den Film von Mel Gibson, der ja sehr kritisch beurteilt wird und die Meinungen gehen da auseinander. Ich habe ihn nicht gesehen, habe aber einen Bruder getroffen aus Tucson, der hat ihn 7-mal gesehen und wie gesagt, ich brauche ihn nicht zu sehen und ich sage euch jetzt warum. Im gleichen Newsweek Magazin, einem der größten Wochenmagazine der USA, war Mel Gibson abgebildet und er wurde gefragt, was ihn denn bewegt habe, diesen Film so grausam zu gestalten. Und dann hat er tatsächlich die Katze aus dem Sack gelassen und sagte, ich habe als Katholik in meiner Kindheit und Schulzeit im protestantischen Lande genauso gelitten, wie Jesus Christus unter den Juden gelitten hat. Und dann wusste ich doch sofort, woher der Wind weht. Die gesamte arabische Welt lacht und klatscht in die Hände, dass sich irgendein Australier gefunden hat, der die Juden mal wieder an die Wand stellt und sie als die Verbrecher und Jesus-Hasser darstellt. Es ärgert mich insofern, weil Paulus an die Römer deutlich geschrieben hat, in der großen Masse haben die Juden den Herrn nicht erkannt. Aber der auserwählte Teil hat ihn erkannt. Die haben es angenommen. Genauso ist es heute mit den Schweizern, mit den Deutschen, mit den Amerikanern, auch mit den Australiern, mit allen. Es ist nicht ein Land, nicht ein ganzes Volk, sondern Gott ruft aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen heraus. Und das ist dann sein Eigentumsvolk. Gott hat ja keine nationale Politik gewollt. Er hat seinen eigenen Heilsratschluss kundgetan, hat das Volk Israel dazu erwählt, hat ja Abraham die Verheißung gegeben, in der Zeit Moses bestätigt, den Bund geschlossen und das Wort in die Bundeslade legen lassen. Und dann ging es weiter unter Josua hinein in das verheißte Land. Und noch schnell zurückkommend auf Johannes, dem ersten Kapitel, dort steht es doch geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und dann hat Paulus es in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel von Vers 47 zusammengefasst. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Wir haben eine göttliche Vorherbestimmung. Wir sind tatsächlich vor Grundlegung der Welt dazu vorherbestimmt und von Gott in Christus erwählt worden, um die Ewigkeit als Söhne und Töchter Gottes zu verbringen. Dass wir in einer Zeit leben, wo alles Kopf steht, wo nichts mehr gilt, was noch richtig ist, sondern eine Ratlosigkeit, Lieblosigkeit, Gesetzlosigkeit, alles steht in Blüte. Ich werde es nicht vergessen. Ich kam gerade von der Reise zurück, gehe durch die Post und eine Schwester, die in Berlin unsere regelmäßigen Sendungen im lokalen Fernsehen hört, schreibt in ihrer Not: Bruder Frank, ich kann nicht mehr, mein Sohn will sich umoperieren lassen, er möchte eine Frau werden. Man muss sich das mal vorstellen, welch eine Not über die Menschen kommt, dass eine Mutter, die hat ihren Sohn unter dem Herzen getragen und plötzlich ist der Junge wohl 12 Jahre alt und möchte ein Fräulein werden und möchte sich umoperieren lassen. Ja, es ist einfach eine Welt, die man nicht mehr verstehen kann. Das Normale ist unnormal und das Unnormale ist normal geworden. Es ist gar nichts mehr, wie es irgendwann mal war. Und deshalb haben auch wir durch all diese Dinge die Einsicht, die Erkenntnis bekommen, dass wir tatsächlich am Ende der Endzeit leben. Und der Satan, der ja ein Chaos angerichtet hat, der macht weiter, bis kein Mensch mehr zurechtfindet, es sei denn, Gott offenbart sich ihm und zeigt ihm den Weg. Aber Ratlosigkeit ist ja vorausgesagt. Es wird Ratlosigkeit sein, die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Dann steht geschrieben, und die Liebe wird in vielen erkalten, also Lieblosigkeit. Gedenke, von welcher Höhe du gefallen bist und kehre wieder zurück. Und dann Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit steht ja nicht nur in 2. Thessalonicher 2, sondern in Matthäus 7 von Vers 21. Von all den Männern, die Wunder tun, die Weissagen, die etwas aufzuweisen haben. Und der Herr muss ihnen sagen: Weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Brüder und Schwestern, die göttliche Heilsbotschaft, die wir empfangen haben, ist die Botschaft Gottes an sein Volk in dieser Zeit. Und es hat keinen Wert, dass wir uns darüber hinwegtäuschen, dass alles, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, abgelehnt werden muss. Es geht nicht anders. Es gibt keinen einzigen Kompromiss, der geschlossen werden kann. Ich habe das jetzt auch wieder auf der Reise erlebt. Immer wieder kommen die gleichen Fragen, wie denn die Aussprüche Bruder Brenhams einzuordnen sind. Man ist jetzt tatsächlich in den USA so weit, dass man die Predigten Bruder Brenhams durchgeht und dann Aussprüche, die man für besonders wertvoll hält, zusammenfasst und dann diesen Aussprüchen biblische Bedeutung, biblische Autorität beimisst. Und dann sind wir genau da, wo die römische Kirche schon lange ist, nämlich die Heilige Schrift und die Tradition. Und gar bald war es mit der Kirche Roms, die ja laut Lippenbekenntnis sagte, sola scriptura, das waren die Worte Martin Luthers. Also, ihre Worte waren die Schrift und die Tradition. Und was ist übrig geblieben? Nur die Tradition. Die Schrift ist nicht mehr zu hören und nicht mehr zu sehen. Und die gleiche Entwicklung, dem allmächtigen Gott sei es geklagt, der Geist der Abgötterei ist wirksam und man stellt eine Botschaft neben die Heilsbotschaft. Das ist eine Katastrophe. Etwas Schlimmeres hat Satan sich nicht ausdenken können. Und deshalb immer wieder die Mahnung, im Wort, am Wort zu bleiben. Denn Himmel und Erde werden vergehen und Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ich glaube, dass ich mir darüber ein Urteil erlauben kann. Ich habe ja die Predigten Bruder Brenhams alle, 1159 an der Zahl. Ich habe die Predigten Bruder Brenhams doch ins Deutsche übertragen. Ich kenne doch jeden Satz und jeden Ausspruch. Es ist keine neue Lehre, gar nichts. Es ist Offenbarung der Geheimnisse Gottes von 1. Mose bis Offenbarung 22. Eine Zurückführung, ein Hineinführen in die Heilige Schrift. Doch keine neue Glaubensrichtung, doch keine neue Religion. Ich will mich darüber nicht weiter auslassen, aber es ist schon sehr, sehr traurig, wenn man den Begriff Endzeitbotschaft überall hört und näher hingeschaut, ist alles ein Chaos auf eine Person zugeschnitten und das, was gesagt wurde, ist missverstanden worden. Sogar, vielleicht soll ich es erwähnen, nach 79, das Erste, was die Brüder aus den USA zu tun hatten, war, nach Polen zu kommen, nach Wola Pietrowa. Da hatte ich lang genug gepredigt, eine der größten Gemeinden. Und siehe da, sie kamen mit Bruder Brenhim. Ja, aber Bruder Brenhim war ja schon längst heimgegangen. Wisst ihr, womit sie kamen? Mit einem Anzug Bruder Brenhims. Und haben den Anzug in kleine Fetzen geschnitten und haben den Gläubigen den Anzug verteilt. Und das war der Anfang vom Ende. Und hier im Schwarzwald, noch gar nicht lange her, ebenfalls Stoffreste geschnitten und verteilt. Und die Leute haben sich darum gerissen. Und als ich die Frage stellte, worauf gründet ihr das, was ihr tut, war die Antwort, in das Grab des Elia war's wohl, ist auch ein Toter geworfen worden und er wurde wieder lebendig. Ja, er sagt, dann macht doch das Gleiche. Dann geht doch nach drüben und werft einen Toten auf das Grab und dann sehen wir, ob er lebendig wird. Brüder und Schwestern, ich habe 42 Jahre Tag und Nacht im Reiche Gottes gearbeitet. Ich habe 1964 die erste Reise in den Libanon, Israel, Indien gemacht und habe mein ganzes Leben in den Dienst des Herrn gestellt, aufgrund einer göttlichen Berufung. Und ich möchte nicht, dass der Feind die Menschen betört, die das wahre Wort Jahr ein und Jahr aus gehört haben. Bitte schenkt dem, was neben die Bibel gestellt wird, gar kein Gehör. Gar kein Gehör. Immer zurück zum Wort, zurück zur Heiligen Schrift. Nun, noch einige Bibelstellen. Wir haben ja aus Kolosser, dem zweiten Kapitel gehört. Und es ist ja ein Vers kostbarer als der andere. Lesen wir direkt weiter in Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. In ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleisches Leibes besteht, die Beschneidung Christi. Und jetzt kommt's. Da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Gehen wir mit diesem Wort zu dem Judasbrief. Es war ja ein Apostel des Herrn, der uns mahnt, uns aufruft, für den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Lesen wir von Vers 3 bis 5. Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei eingeschlichen, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil aufgeschrieben sind. Gottlose Leute, welche die Gnade unseres Gottes zur Ausschweifung verkehren und unseren einigen geliebten Gebieter und Herrn Jesus Christus leugnen. Es gab also schon damals beides. Männer Gottes mit einem göttlichen Auftrag, und dann gab es solche, die sich eingeschlichen haben, die Anteil haben wollten an der Sache Gottes, aber vom Herrn keine Berufung hatten, um das Wort zu verkündigen. In Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Hier haben wir ein Beispiel aus der Zeit Moses, aus der Zeit Josuas. Und dieses Beispiel haben wir im Neuen Testament. Und es führt uns vor Augen, dass die Herausrufung der Exodus nicht genügt. Es muss die Hineinführung, aber ehe die Hineinführung geschehen kann, ist die Prüfungszeit in der Wüste. Und Brüder und Schwestern, das ist unser Los. Wenn Auszug aus der Versklavung und Einzug in das verheißene Land am gleichen Tage geschehen wäre, das wäre wunderbar. Aber dann hätte keiner eine Prüfung zu bestehen gehabt. Der Gehorsam, der Glaube wäre gar nicht in die Tat umgesetzt worden. Also Herausführung, Prüfung, Glaube, Gehorsam und dann hinein in das Land der Verheißung. Alle zogen aus, nur wenige zogen ein. Wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Mit diesem Wort aus dem Judasbrief können wir zu Galater, dem zweiten Kapitel, gehen. Und da schreibt Paulus ebenfalls von Menschen, die nebenbei hineingekommen waren. Galater, zweites Kapitel, von Vers 4. Was aber die eingedrungenen falschen Brüder betrifft, die sich eingeschlichen haben oder hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauschen und uns ganz in die Knechtschaft zu bringen. Es gibt tatsächlich immer beides. Eine Originalberufung, ein Dienst für die Gemeinde und um zu dem Wort im Kolosserbrief noch einmal zurückzukommen, da wird ja von der Erkenntnis Christi gesprochen. Kolosser 2, Vers 2. Kolosser 2, Vers 2. Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangt sind. Zur Erkenntnis. Gehen wir schnell mit diesem Wort Erkenntnis zu 1. Korinther, dem 12. Kapitel, wo Paulus die Geistesgaben und die Dienste in Kürze, aber doch sehr treffend und gründlich genug für uns behandelt. Es ist tatsächlich ein und derselbe Geist Gottes, der in allen Knechten Gottes, die in die Gemeinde gesetzt und einen Dienst auszuüben haben, wirksam ist. 1. Korinther, 12. Kapitel, von Vers 4. Es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, aber nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allem wirkt. Vielleicht nur schnell zu Vers 8. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede. Wenn wir also das Wort Erkenntnis in Verbindung mit der Gottheit finden, dann handelt es sich nicht um den Baum der Erkenntnis, nicht um Erkenntnis, die man im Intellekt haben kann, sondern vom Geist Gottes geoffenbarte göttliche Einführung in das Geheimnis, um das es wirklich geht. Also, durch denselben Geist wird dem einen Heilungsgaben, dem anderen Erkenntnisrede, Weisheitsrede, Glaube, Heilungsgaben, alles in dem einen Geiste. Denn der Geist Gottes wirkt alles und es sind Geistesgaben und es sind Geistesfrüchte und es geschieht tatsächlich alles durch den Geist Gottes in uns. Dann kommen wir schon wieder zurück zu 1. Korinther 3, Vers 14 wohl. Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht, denn Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Und deshalb haben wir immer wieder die Betonung darauf gelegt, dass der Geist Gottes alles erforscht, selbst die Tiefen der Gottheit. Bitte unterscheidet. Der Geist Gottes erklärt nicht, er erforscht. Und je mehr wir in diese Erforschung hineingeführt werden, umso mehr sind wir überwältigt, umso mehr stehen wir in Anbetung vor dem großen Geheimnis unseres Gottes, das unerklärlich, unerforschlich ist. Und dennoch, schreibt Paulus, uns ist es durch den Geist geoffenbart worden. Aber ich bitte euch, wer kann eine Offenbarung erklären? Eine Offenbarung ist nicht dazu da, dass sie erklärt wird. Eine Offenbarung ist dazu da, dass wir sie empfangen, dass sie uns zuteil wird und dass wir selber hineingeführt werden in das große Geheimnis. Warum hat unser Herr zum Petrus gesagt, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Brüder und Schwestern, alles von Gott Kommende ist auf Offenbarung gegründet. Und Jesus Christus ist die persönliche Offenbarung Gottes hier auf Erden. Und er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Zurückkommend zu dem Begriff die Botschaft, musste ich an das Wort aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53 denken. Da steht's ja im ersten Vers. Jesaja 53 im ersten Vers. Zum Ausdruck gebracht mit den Worten, wer hat unsere Predigt oder unsere Verkündigung unserer Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Es ist und bleibt die göttliche Heilsbotschaft. Wo steht dieser Vers? Dieser Vers steht am Anfang von Jesaja 53. Hier wird unser Erlöser in seiner ganzen Erniedrigung auf dem Wege über Gethsemane nach Golgatha gezeigt, der seinen Mund nicht auftut, sondern wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so bleibt auch er stille. Man hat ihm das Angesicht verhüllt, alles mit ihm getan, sogar gesagt, weissage uns, wer es ist, der dich schlug, bespielen. Hier geht es doch um die göttliche Heilsbotschaft, die von der Heilstat unseres Gottes am Kreuz auf Golgatha nicht losgelöst werden kann. Sie gehört dahin, sie gehört dazu. Sie ist der Kern der göttlichen Botschaft, nämlich als Heilsbotschaft. Das Heil Gottes sollte allen Völkern zuteil werden bis an die Enden der Erde. So steht es schon direkt im Kapitel zuvor in Jesaja 52. Jesaja 52, Vers 7 und dann Vers 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Glück verkündet, der Gutes als frohe Botschaft verkündigt und Heil zu melden hat. Und Heil zu melden hat. In der Botschaft muss das göttliche Heil enthalten sein. Nur dann ist es echte Endzeitbotschaft. Nur dann ist es echte Heilsbotschaft unseres Gottes. Wenn alles, was zu unserem Heil gehört, in der Botschaft zusammengefasst wurde. Das ist das, worum es jetzt eigentlich geht. Nicht um Sonderaussprüche oder Sonderlehren, sondern um den Kern, zu dem wir aus Gottes Gnaden zurückgeführt worden sind, ja zurückgebracht wurden, um tatsächlich mit dem vertraut gemacht zu werden, was Gott für unsere Zeit bestimmt hat. Es genügt doch keinem von uns, dass wir nur lesen oder hören. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir sind ihnen nicht gefolgt und werden ihnen nicht folgen. Das ist göttliche Entscheidung in dir und in mir. Wer den Fabeln und den Deutungen folgen will, der möge es tun. Aber wir folgen unserem Herrn in den Fußstapfen seines Wortes, die er uns hinterlassen hat. Und wir werden tatsächlich vom Glauben zum Schauen kommen. Hier haben wir das Wort Botschaft. Der frohe Botschaft verkündigt und Heil zu vermelden hat. Und dann lesen wir in Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes schauen oder das von unserem Gott ausgehende Heil sehen. Beides kommt auf das Gleiche heraus. Deshalb hat Paulus das Wort aus dem Text, den er als Übersetzungs- oder später als Übersetzungsvorlage hatte, Evangelium, bedeutet ja zunächst einmal Botschaft oder frohe Botschaft. Aber das Evangelium Jesu Christi ist wirklich die göttliche Heilsbotschaft, die wir gehört haben. Und es gibt kein anderes Evangelium als das, was am Anfang verkündigt wurde. Es gibt keinen Zusatz, es gibt nur die Offenbarung dessen, was uns vorher verborgen war. Und sagen wir es einmal so, wie es ist. Paulus hat nicht ein einziges Mal Bezug nehmen müssen auf den Propheten Daniel. Er hatte gar keine Not dafür. Die Zeit war nicht da. Paulus konnte nicht ein einziges Mal Bezug nehmen auf die Offenbarung, weil die Offenbarung 30 Jahre später geschrieben wurde, als Paulus seine Briefe geschrieben hat. Und wenn wir dann in den Dienst Bruder Brenhams hineinschauen, wie er zum Propheten Daniel ging, wie er in die Offenbarung hineingegangen ist. Wir sehen schon, was Gott getan hat. Wir erkennen schon, welche eine Bedeutung der prophetische Dienst in unserem prophetischen Zeitalter hat. Aber wir verherrlichen nicht einen Menschen, wir machen keinen Kult, sondern danken Gott, der seine Verheißung eingelöst und seinen Propheten sandte. Wie oft soll ich es noch bekennen? Nicht nur ihr, auch ich. Wir wären alle unsere eigenen Wege weitergegangen und alle wären da geblieben, wo sie waren. Aber Gott hat uns da abgeholt, wo wir waren. Er hat uns da nicht gelassen in den verschiedenen Gemeinden, sondern hat uns herausgerufen, hat uns angesprochen und wir dürfen aus Überzeugung singen, du hast dich mir geoffenbart. Brüder und Schwestern, uns ist ein großes Los aufs Lieblichste gefallen. Ein großes Erbteil ist uns zuteil geworden. Und das größte Geschenk ist, dass wir gar keinen Drang haben, etwas zu sein oder zu wissen. Nur einen Wunsch, rede, Herr, dein Knecht hört. Rede durch dein Wort, offenbare es durch deinen Geist. Nimm uns in das Allerheiligste, in deine Gegenwart. Nimm uns dahin, wo die Bundeslade ist. Nimm uns dahin, wo das geoffenbarte Wort ist. Nimm uns dahin, wo alle Verheißungen sind, die du gegeben hast. Und neige dich zu uns herab und schenk uns alle Zeit den Glauben, den wir benötigen, um Anteil an dem zu haben, was Gott tut. In Römer, dem ersten Kapitel, hat Paulus tatsächlich gleich zu Anfang gesagt, Römer, erstes Kapitel, die ersten beiden Verse, ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert. Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter. Ich werde es nicht vergessen, ich war irgendwann in Athen und musste einen Bericht geben bei einer Behörde. Und als ich sagte, dass ich Missionar bin, dann sagte derjenige, der das Protokoll aufnahm in Athen, ach, Apostolos, Apostolos, das ist für die Griechen ein ganz geläufiges Wort, für jeden, wirklich für jeden, ganz gleich, wo er da in einer Behörde oder unter dem Volk auf der Straße geht und steht. Apostolos ist noch heute das geläufige Wort für einen Diener Gottes. Und immer wieder, ja mindestens 2-3 Mal, die Frage, sind Sie Apostolos? Ja, ich bin Apostolos. Ja, ja, es ist manchmal gut, wenn man auch solche Sachen mal zu hören bekommt, die Bedeutung in sich aufnehmen kann. Ein Gesandter, ein Bote Gottes. Und dann steht geschrieben, wie soll Ihnen jemand predigen, es sei denn, er wurde gesandt. Also erst Berufung, Sendung und dann Verkündigung. Paulus bringt es hier zum Ausdruck, durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft, nicht nur Botschaft, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Welch eine herrliche Zusammenfassung. Die Heilsbotschaft Gottes, die er durch seine Propheten im Voraus verkündigen ließ und dann seinen Aposteln und Propheten geoffenbart hat, wie in Epheser 2 nachzulesen ist. Brüder und Schwestern, wir leben noch in den Tagen der Bibel. Jesus Christus ist immer noch derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Gehen wir für einen Moment zu Römer, dem 10. Kapitel. Hier haben wir nochmals die Rede oder das Wort Botschaft. Und wir haben hier, besonders in Römer, dem 10. Kapitel, vielleicht, man müsste eigentlich von Vers 8 schon lesen, aber es sind ja für uns alles bekannte Bibelstellen. Römer 10. Kapitel. Sondern was sagt die Schrift? Nahe ist das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Warum schreibt Paulus, ich glaube? Darum rede ich. Wir glauben Gott. Wir glauben Gottes Wort. Und deshalb verkündigen wir Gottes Wort. Und weil wir glauben und das Wort verkündigen, deshalb kommt der Glaube aus der Predigt. Und der Glaube wird allen geschenkt, die das Wort aufnehmen. Dann in Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und dann direkt zu Vers 15. Und wie soll ihnen jemand verkündigen, ohne dazu ausgesandt zu sein? Wie es in der Schrift heißt, wie lieblich sind die Füße derer, welche die frohe Botschaft von guten Dingen bringen. Es ist eine Botschaft, die Gutes zu kündigen hat, anzukündigen hat, aber das ist nicht alles. In Vers 16 ist es wieder die Heilsbotschaft. Die göttliche Botschaft ist die Heilsbotschaft. Römer 10, Vers 16. Aber freilich, nicht alle sind der Heilsbotschaft gehorsam gewesen, sagt doch Jesaja: Herr, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Vers 17, mithin kommt der Glaube aus der Botschaft, aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Wort oder durch das Wort Christi. Alles ist von Gott biblisch, göttlich geordnet. Und alle, die vom Herrn erfasst, gerufen werden, hinzugeführt werden, sie alle werden tatsächlich in diese göttliche Heilsordnung hineingestellt. Von Gott aus, ohne dein Bemühen. Du musst nur wollen und es mit dir tun lassen. Es ist nicht dein und mein Bemühen. Es ist Gottes Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Es ist Gottes Geist, der uns von Klarheit zu Klarheit führt und uns alles offenbart, was wir wissen müssen. Das Wort Botschaft hat besonders der Apostel Johannes betont, und zwar gleich zu Anfang im ersten Johannesbrief. Ich lese diese Worte mit der Absicht: Wenn Brüder von der Endzeitbotschaft reden, dann sollen sie Sorge dafür tragen, dass es die göttliche Heilsbotschaft ist, die verkündigt wurde und bis ans Ende verkündigt werden wird. Warum steht denn in Offenbarung, dem 14. Kapitel, im 6. Vers, dass das ewig gültige Evangelium als letzte Botschaft allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt wird? Warum steht in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben, das Wort vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen? Das Wort vom Reich ist die göttliche Heilsbotschaft, die alle Verheißungen mit einschließt und uns vor Augen führt, was Gott uns bereitet hat, um Anteil daran zu bekommen, ehe die Entrückung stattfindet. Denn das ist ja wirklich dann schon die Vollendung. Und wenn dann Brüder sagen, der Herr ist schon gekommen, dann empfinden wir ein Weh. Und wir müssen zum Wort gehen. Wir gehen zu 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel von Vers 13. Wenn wir glauben, dass Gott unseren Herrn auferweckt hat, dann glauben wir auch, dass er die Entschlafenen mit ihm bringen wird. Wenn die Entschlafenen noch nicht erweckt sind, dann ist der Herr doch nicht gekommen. Brüder und Schwestern, keine Theorie, keine Wort, wie soll man es nennen, dass da Worte geprägt werden und Menschen ihre Lehren daraus machen, sondern Heilige Schrift, Heilsbotschaft, jedes Ereignis, das Gott uns in der Heiligen Schrift eigentlich gezeigt hat und das geschehen wird, muss und wird so vor sich gehen, wie geschrieben steht. Und wenn geschrieben steht, der Herr selbst wird, sobald die Posaune ertönt und der Ruf des Engels erschallt, herabkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Dann wird das so sein. Verlasst euch darauf. Dann kann kein Mensch zu dir oder mir kommen und sagen, der Herr ist schon gekommen. Dann kann niemand kommen und sagen, die Gräber waren die Denominationen, aus denen wir hervorgekommen sind. Was es da alles an fast lächerlichen Deutungen gibt, ist nicht zu beschreiben. Wir brauchen wirklich keine einzige Deutung. Wir brauchen das Originalwort und unser Glaube muss im Worte verankert sein. Wie oft sollen wir sagen, das Wort ist der Same, der göttliche Same, der in uns hineingesät wird. Hier im 1. Johannes haben wir es ja im 5. Vers. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Es muss seine Botschaft sein, sein Wort muss es sein, die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Jetzt kommt's. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Was spricht unser Herr? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Unser Herr spricht, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Völlige Übereinstimmung mit Altem und Neuem Testament, völlige Übereinstimmung mit allen Propheten und Aposteln. Und das ist dann die göttliche Heilsbotschaft, die wir jetzt in der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu Christi verkündigen. Dazu gehört, dass Gott seine Verheißung eingelöst hat, dass er einen Propheten sandte, seine Wahl fiel auf Bruder Brennen. Dank sei Gott. Das war Gottes Ratschluss, der sich erfüllte, und wir danken dem Allmächtigen dafür. Doch wie wir oft schon gesagt haben, es ist die Botschaft des Wortes mit allen Verheißungen, die jetzt dem Volke Gottes gebracht wird, damit unser Glaube zur Gotteskraft werden kann, zum Sieg werden kann, der die ganze Welt überwunden hat, muss das Wort als Same in uns sein. Wenn eine Vermischung da ist, geht es nicht. Unser Herr war das Fleisch gewordene Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über 1. Mose, stand auch in dem gleichen Brief aus Berlin, kurze Erwähnung, dass Gott ja männlich und weiblich gewesen sein muss, 1. Mose 1, 26, 27, 28. Ich habe der Schwester zurückgeschrieben, Gott ist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber so wie Eva in Adam war und so wie die Seite Adams geöffnet wurde, so ist sie herausgenommen worden und ihm zugeführt. Und so ist mit der Gemeinde am Kreuz auf Golgatha wurde die Seite des Erlösers geöffnet und die Braut wurde erlöst und wird ihm zugeführt. Epheser 5, Vers 27, auf dass er sich selber eine Braut, eine Gemeinde darstelle, ohne Flecken und ohne Runzel. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Und Paulus sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Man muss das Wort Gottes durch Offenbarung geschenkt bekommen. Man muss vom Mose zu den anderen Büchern und dann vom Alten zum Neuen Testament gehen und kommen, um die Verbindung, die göttliche Verbindung, nicht nur den roten Faden, den goldenen Faden zu finden, der alles miteinander verbindet. Und durch den Geist Gottes bekommen wir tatsächlich eine Offenbarung nach der anderen, brauchen uns kein Kopfzerbrechen mehr zu machen, was mit der oder jener Bibelstelle sei. Es wird uns tatsächlich alles aus Gnaden von Gott geoffenbart. So danken wir unserem Herrn, der sein Volk in Gnaden angesehen hat, der eine Herausrufung, der eine Korrektur, der Belehrung ergehen lässt, der alles wieder in den rechten, ursprünglichen Stand zurückversetzt. Ein Exodus. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Wie auch schon oft betont, zuerst sollte Mose dem Pharao sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn, lass meinen Sohn ziehen, auf dass er mir diene. Im zweiten Abschnitt, lass mein Volk ziehen. Im dritten Abschnitt, meine Gemeinde. Man muss das einmal so nachlesen. 2. Mose, man kann mit Kapitel 3 beginnen und dann bis Kapitel 12 lesen. Erst Israel, mein erstgeborener Sohn. Und dann ist Jesus Christus, der Erstgeborene. Und dann steht von ihm geschrieben, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und dann steht in Offenbarung 12 von dem männlichen Sohn, der hervorkommt, der hervorgeboren wird, der alle Völker mit eisernem Stabe weiden soll. Und so steht es im Propheten Jesaja Kapitel 66 geschrieben. Brüder und Schwestern, die Heilige Schrift ist in einer heiligen, göttlichen Harmonie. Ein Wort ist mit dem anderen verbunden. Wir alle werden tatsächlich von Klarheit zu Klarheit geführt. Und Gott schenkt uns den Geist der Erkenntnis, den Geist der Weisheit. Nicht wir bringen es mit, er schenkt es uns, weil wir es selber nicht haben und weil wir es benötigen. Deshalb schenkt er es uns. Wir sind ein Volk, das auf den Herrn angewiesen ist. Mögen alle das göttliche Gleichgewicht finden, nüchtern bleiben in allen Dingen und erkennen, dass es jetzt wirklich soweit ist, die Wiederkunft unseres Herrn nahe bevorsteht. Möge Gott diese Stadt, dieses Land, möge Gott Europa, möge Gott den ganzen Erdkreis noch einmal gnädig heimsuchen. Wir wollen uns einander Mut zusprechen, füreinander zu beten, den alten Menschen abzulegen, im tiefsten Inneren erneuert zu werden, so dass der neue Mensch wirklich lebt. Und das ist dann Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott sei Dank für das Alte und Neue Testament. Gott sei besonders gedankt für den Dienst Bruder Brenhams, der verheißen war und der geschah für die Zurückführung zu Gott und seinem Wort. Ich denke an den Tag, als Bruder Brenhim die Bibel hochgehalten hat und ausrief, dies ist mein Absolut. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit und Gottes Wort mit allen Verheißungen, mit allem, was darin geschrieben steht, ist als Saat in unsere Herzen hineingelegt worden. Und das, was gesät wird, das wird auch aufgehen. Vergesst es nicht als letzte Bemerkung mit Bezug auf Evangelium Johannes Kapitel 12, wo unser Herr von sich als Weizenkorn spricht und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, kommt es hervor und bringt viel Frucht. Brüder und Schwestern, eine Frage, welch ein Unterschied besteht in dem Weizenkorn, das gesät wird, und zwischen dem Weizenkorn, das geerntet wird. Welch ein Unterschied besteht darin? Keiner, natürlich keiner, sondern der Weizen in der Ehre hat hundertprozentig dieselbe Qualität wie der Weizen, der gesät wurde. Wenn wir heute an dieser Stätte dankbar ausrufen, wir werden ihm gleich sein, weil er uns gleich geworden ist, dann hat Johannes das schon geschrieben. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden, wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Können wir das fassen? Fassen kann es keiner, aber glauben können wir es, weil es so geschrieben steht. Es ist Gottes heiliges Wort. Unser Herr entäußerte sich, ward an Gebärden als Mensch erfunden, ist in völlig menschliches Wesen eingegangen, damit wir in den völlig göttlichen Stand als Söhne und Töchter eingehen können. Welch eine teure, kostbare Erlösung durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Möge der Herr, unser Erlöser, uns heute segnen, im Glauben stärken. Mögen wir heute alle Nöte, alles, was uns beschwert, dem Herrn hinlegen. Auch ich habe manchmal Mühe, die Dinge liegen zu lassen. Man legt sie hin und nimmt sie immer wieder neu in die eigenen Hände. Wollen wir heute dem Herrn vertrauen? Wir merken doch, dass wir mit eigener Kraft und eigenem Wollen nichts ausrichten können. Aber der Herr, der angefangen hat, er wird auch vollenden. Und dann kommt der Moment, wo wir mit Paulus ausrufen können: Ich vermag alles. Nicht aus mir, sondern durch den, der mich mächtig macht. Und das ist Jesus Christus. Wollen wir ihm vertrauen, ihm glauben und den Rest ihm überlassen. Heute werden wir auch für die Kranken beten, für die mühselig und Beladenen beten. Es ist mir einfach auf dem Herzen, dass wir keinen Gottesdienst verstreichen lassen sollten, ohne die Möglichkeit wahrzunehmen, wenn wir eine Not haben, zum Herrn zu kommen. Nicht so zu gehen, wie wir gekommen sind, sondern Gottes Wort zu hören, Gottes Gnade und Kraft zu erleben, dass wir gestärkt und gesegnet von dannen gehen können. Wer nachher dringend Gebet benötigt, vielleicht noch nicht ganz durchgedrungen, im gemeinsamen Gebet, fühlt euch frei, zurückzubleiben, dass wir dann gemeinsam beten. Der Herr, der allmächtige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der unser Vater geworden ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er erhebe sein Antlitz über uns allen, schenk uns seinen Frieden und leite uns in alle Wahrheit durch seinen Geist. Gelobt und gepriesen sei er, unser Herr, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten, während wir noch im stillen Gebet verharren und die Gegenwart Gottes spürbar unter uns ist, wie unser Herr verheißen hat, so trifft es zu und geschieht. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Geliebter Herr, wir haben dich eingeladen. Du bist gekommen. Wir sind in deinem Namen versammelt. Wir haben dein Wort gehört. Und so wie alle Welt wahrnehmen wird, wenn das Heil Gottes nach Zion zurückkehrt, möge die Welt um uns herum wahrnehmen, dass das Heil Gottes nicht nur die Heilsbotschaft, das volle Heil unseres Gottes zu uns gekommen und unter uns ist, dass Menschen gerettet, befreit, geheilt werden, dass jede Verheißung wahr wird und dass wir die Erfüllung derselben mit nach Hause nehmen können. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du hast mit uns geredet. Wie kostbar sind uns die Worte deines Mundes. Ach, geliebter Herr, dass du uns gewürdigt hast, in einer Zeit der Verzagtheit, in einer Zeit der Gesetzlosigkeit, der Ratlosigkeit, der Sinnlosigkeit, in einer solchen Zeit hast du uns herausgerufen und versammelt vor deinem Angesicht, um deine Worte zu hören. Die Heilsbotschaft unseres Gottes. Geliebter Herr, du weißt jetzt, wer ein Anliegen hat, ob Hände erhoben oder nicht. Du weißt es, und ich bitte alle, die gegenwärtig sind und vom Herrn etwas erbitten, glaubt jetzt, dass ihr's empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und was ihr erbeten habt und in eurem Herzen glaubt, das bekennt mit eurem Munde und es wird euch zuteil werden. Nehmt es jetzt im Glauben an, denn so steht's in Markus, dem 11. Kapitel geschrieben. Lasst uns beten. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, die Tage der Bibel sind noch nicht zu Ende. Wir danken dir, dass du so mit uns redest, als wärest du sichtbar in unserer Mitte und wir könnten uns mit dir auf dem Berg der Verklärung versammeln und schlussendlich würden wir niemand sehen und niemand hören als dich allein. O geliebter Herr, wir danken dir für deine Gnade und Treue. Wir danken dir für das Blut des neuen Bundes. Wir danken dir für die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir für die gnädige Heimsuchung Gottes in unserer Zeit, für die Sendung deines Knechtes und Propheten mit der Botschaft, die deinem zweiten Kommen vorausgehen sollte und nun, Gott sei Dank, auch vorausgeht durch alle Völker und Sprachen. Segne besonders den afrikanischen Kontinent, segne unseren Bruder Rigobert, sei du mit ihm, segne alle in Benin, segne alle in den Nachbarländern, segne deine Knechte und Boten, die dieselbe Botschaft tragen, dasselbe Wort glauben und die geistliche Speise austeilen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, gemeinsam danken wir dir für die Erhörung. Du hast gerettet, du hast geheilt, du hast befreit, du hast selig gemacht. Wir danken dir, dein Wort ist nicht leer zurückgekommen. Es hat heute an dieser Stätte ausgerichtet, wozu du es sandest. Du hast heute Offenbarung durch deinen Geist geschenkt. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Wer hat noch ein Lied, das wir singen können? 541 höre ich gerade. 541. Bald kommt der Herr. Halleluja. Ja, da kann man wirklich ein Halleluja sagen. Amen. Und nochmals Amen. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Lob und Dank. Nochmals geben wir unserem Bruder Rigobert Grüße mit, nach Benin Grüße mit an alle Brüder und Schwestern in Afrika, wohin er auch kommen mag. Und auch wir grüßen von hier aus alle Brüder und Schwestern überall, in allen Ländern, Sprachen, in allen Stämmen. Wir haben es diesmal erlebt, wie viele Sprachen es auch in Afrika noch zusätzlich gibt, all die Stammessprachen. Wenn der Herr aus allen Völkern und Stämmen herausruft, das gibt eine unzählbare Schar. Macht euch keine Sorgen. Ach, gelobt sei unser Gott, der uns gewürdigt hat als unwürdige Menschen, sein heiliges, herrliches Evangelium, die Heilsbotschaft vom Reiche Gottes den Völkern zu bringen. Gott segne euch, er segne uns alle. Gedenkt auch unser, gedenkt Bruder Barrier, Bruder Genton, Bruder Graf, Bruder Schmidt, Bruder Ross, aller Brüder, die am Worte dienen in Ost und West, in Süd und Nord. Und wir wollen weiter beten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sende, dass sie eingebracht werde und der Herr wiederkommen kann. Nun wollen wir noch gemeinsam danken. Wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für das volle Evangelium, für die göttliche Heilsbotschaft, die alles mit einbezieht, was du verheißen hast. Geliebter Herr, wir bitten dich, begleite du dein Wort, rede mit den Menschen, offenbare dich ihnen, rufe du sie heraus, denn so steht's geschrieben, ihr mein Volk, es ist dein Volk, o Herr, deine bluterkaufte Schar, deine Gemeinde, deine Brautgemeinde, o geliebter Herr, segne uns alle und mit uns dein gesamtanbetendes Volk auf der ganzen Erde. Wir bitten auch für alle, die irre geleitet werden, o Gott, wenn schon für die Leitböcke keine Chance besteht, aber du weißt es, dann doch wenigstens für alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, dass sie doch nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen und geweht werden, sondern dass ihr Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ach, geliebter Herr, schenk eine Wende, schenk etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Segne uns in mächtiger Weise. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung dargebracht in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Und alle sagen Amen.
Amen.
Amen. Amen. Seid der Gnade des Herrn befohlen. Bis zum nächsten Mal. Amen.